Gottes Wort aus Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9, zunächst die ersten 5 Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Dabei tritt mein Gewissen mit mir als Zeuge auf im Heiligen Geist. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Sohnesstellung gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleische nach der Christus ist, welcher über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Wir neigen noch einmal das Wort zum Gebet. Wir danken dir, Herr, dass du gekommen bist in die Welt, um auch unser Messias zu sein. Wir beten dich an als den Erhöhten, gepriesen in aller Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass das Wort, die Kunde von deiner Rettung, auch bis zu uns gelangt ist. Und wir danken dir, Herr, dass wir dich erleben dürfen, im Geiste und auch dem äußeren Leib. Wir bitten, Herr, dass du uns jetzt hilfst, durch deinen Heiligen Geist, beim Nachsinnen über deine Offenbarung. Amen. Mit Römer 9 kommen wir zum zweiten Teil des Römerbriefes. Mit Kapitel 8 ist die Darstellung von Gottes Heil im Römerbrief zu Ende. Das heißt, die Substanz in einem gewissen Sinne des Briefes ist fertig. Aber Paulus hat nur die Hälfte des Briefes geschrieben. Er will noch weitere 8 Kapitel schreiben. Das heißt, ich weiß nicht, was er wollte, als er am Ende von Kapitel 8 war, aber er hat wenigstens noch 8 Kapitel geschrieben. Und das ist interessant, dass der praktische Teil so ausgedehnt ist. Die Heilige Schrift ist also auch praktisch, nicht nur theologisch oder theoretisch. Sie gibt uns nicht nur Wahrheit im Gedanklichen oder vor uns anschaulicherweise, sondern sie zeigt uns, wie wir in die Wahrheit hineinsteigen können und dort uns bewegen können. Es kommen also noch 8 Kapitel. Und hier bei Kapitel 9 stehen wir am Anfang des zweiten Teils des Römerbriefs. Paulus hat noch zweierlei zu erledigen. Nachdem er das Heil, das er beabsichtigt hatte darzustellen, nun gezeigt hat. Die ersten Kapitel des Römerbriefes 1 bis 8 sind wohl seine Verkündigung hier und dort in den Gemeinden, in Missionsstationen. Es gibt nur noch zweierlei zu erledigen. Zum Schluss des Briefes zeigt er, wie das Leben im Heil aussieht in der Praxis. In den ersten 8 Kapiteln zeigt er uns, was das Heil ist. Und in den letzten 5 Kapiteln, 12 bis 16, zeigt er uns, wie das aussieht, wenn ein Erlöster, ein Geretteter in dieser Rettung steht und lebt von Tag zu Tag mit seinen Mitchristen zusammen und einem Staat wie einem römischen, wie das in verschiedener Hinsicht aussieht, auch im Verhältnis zu anderen Christen in anderen Gemeinden. Zuvor aber, bevor er zu Kapitel 12 kommt, muss er noch eine dringende Frage erledigen. Die muss geklärt werden, und das tut er in den Kapiteln 9 bis 11. Sie gehören zu den wichtigeren Kapiteln in der Heiligen Schrift und können nicht übersehen noch überlesen werden. Die Kapitel 9 und 11 beginnen bezeichnenderweise mit einem Schmerzensschrei. Über den haben wir gelesen. Er setzt diesen Schrei in einem gewissen Sinne fort oder drückt sich etwas anders aus, aber er kommt auf dasselbe zu sprechen am Anfang des nächsten Kapitels. Aber die drei Kapitel münden in eine Anbetung, in einen Lobpreis, ähnlich wie am Ende von Kapitel 8, am Ende von Kapitel 11 haben wir diesen Lobpreis. Warum spricht Paulus in solcher ernsten Weise? Er beginnt mit einer sehr ernsten Aussage und endet mit einer sehr ernsten Aussage. Die erste ist negativer Art, aber die zweite ist positiver Art. Und dennoch sind zwei sehr tiefe, sehr ernste Aussagen. Warum sind diese Kapitel so ernst? Was machen sie von so schwerer Bedeutung? Um dieses zu beantworten, ich will also zunächst eine Einführung geben in diese drei Kapitel. Um dieses zu erkennen, zu beantworten, müssen wir zurückgehen zu Kapitel 1, wo wir das Thema haben. Das Thema des Römerbriefes haben wir in Kapitel 1, in Versen 16 und 17. Und dort heißt es, im Evangelium ist geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Mir ist das Wort Gerechtigkeit wichtig geworden. Wir haben einen Vers im Joel-Buch, im Propheten Joel, das uns hilft, Gerechtigkeit etwas besser zu verstehen. Es gibt auch noch einen Psalm, gegen Ende von dem das Wort Gerechtigkeit gebraucht wird, in einem für uns nicht ganz verständlichen Sinne. Ich kenne den Psalm jetzt nicht, aber im Joel-Propheten spricht der Prophet von Gerechtigkeit als von Segen. Gerechtigkeit verstehen wir als etwas, das man dem Gesetz gegenüber hat. Man ist entweder ein Gesetzhaltender oder ein Gesetzbrechender. Und wenn man das Gesetz gehalten hat, dann ist man gerecht. So wird es auch in der Heiligen Schrift oft gebraucht. Aber Joel und auch David verstehen Gerechtigkeit als das, was aus so einer Situation fließt. Wenn wir Gesetzeshaltende sind, was bringt das mit sich? Das bringt Segen mit sich. Wenn mehr Menschen das Gesetz halten, dann bringt das Segen und Fruchtbarkeit. Dann sieht das so aus, dass wir in Ruhe, in Frieden, in Prosperität leben können. Dann muss man nicht allzu viel Zeit verbrauchen mit Absicherung von dem und von dem. Man kann auch einmal die Dinge einfach so lassen und man kann schnell zu etwas anderem gehen. Das fällt Ausländern auf, besonders wenn sie von anderen Kontinenten kommen, die in die Schweiz kommen. Das ruhige Leben hier, das man sich hier noch leisten kann. Meine Frau erzählte kürzlich von einem Tonband, das sie gehört hatte. Das war von einer Frau besprochen, die einen gesegneten Dienst tut für den Herrn. Ihr Mann musste für einige Zeit, etwas längere Zeit weg und wollte dann danach schauen, dass sie auch gut aufgehoben sei während seiner Abwesenheit. Das war wohl in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Und was hat er getan, damit er einigermaßen gewiss war, dass sie auch sicher war? Er hat neue Schlösser gekauft, schwere Schlösser für die Türen, damit niemand einbrechen konnte, vielleicht auch noch sogar für die Fenster, und hat ihr einen großen Hund gekauft, der dann Wache stehen sollte. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man dort sicher ist. Es kann auch bei Tageslicht jemand einen anderen überfallen. Die Zustände sind in einigen Ländern sehr schlecht geworden. Wir können Gott danken, wenn wir in einem Volk leben, das zum größten Teil das Gesetz hält, denn dann haben wir auch den Segen des Haltens des Gesetzes. Und in diesem Sinne scheint auch der biblische Schreiber Joel und auch David es zu gebrauchen, In diesem Sinne scheint mir auch Paulus das Wort Gerechtigkeit zu gebrauchen im Römerbrief. Denn ich habe den Eindruck, er gebraucht Heil oder den Heilsgedanken, beziehungsweise das Evangelium, das vom Heil erzählt, und Gerechtigkeit oder Rechtfertigung fast synonym. Wenn wir das Evangelium haben, dann haben wir in diesem Evangelium Gerechtigkeit. Wenn wir das Evangelium haben, dann haben wir in ihm das Heil. Das ist die gute Kunde von unserer Rettung, von unserer Sünde und so weiter. Und man kann hier fast austauschend sprechen von Heil und Gerechtigkeit. Das will heißen, in einem anderen Sinne, dass Gerechtigkeit eine Zusammenfassung sein könnte von Heiligkeit und Liebe. Heiligkeit und Liebe sind die großen charakterlichen Eigenschaften Gottes. In diesen zwei Eigenschaften haben wir fast alle charakterlichen Eigenschaften, die Gott sonst hat. Wahrhaftigkeit, Treue und so weiter, Liebe, Güte, die sind enthalten in diesen zwei großen Heiligkeit und Liebe. Wann ist Gott gerecht? Oder wie sieht das aus, wenn Gott gerecht ist? Wenn Gott gerecht ist, dann ist das, weil er heilig ist. Heiligkeit offenbart sich in Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit kann nicht ohne Güte gedacht werden. Denn Gerechtigkeit ist das Wichtige. Und das Wichtige ist nicht nur das, was einem Maßstab entspricht, sondern dazu gehört in unserem Empfinden auch das Liebende. Man muss nett sein im Leben. Man erwartet das. Man erwartet das von der Gesellschaft, dass man einigermaßen zuvorkommend ist. Ja? Man rühmt das als unrichtig, wenn ein Geschäftsdiener oder wie nennt man Bedienenden im Geschäft, wenn die so grob sind. Sie haben vielleicht nichts verbrochen, sie haben nichts gestohlen und so weiter. Aber schon die Tatsache, dass sie so einen anschnauzen, das empfinden wir für unrichtig. Wir erwarten in diesen Beziehungen Liebe. Oder eine gewisse Art, die von der Liebe, von der Güte herrührt. Wir merken also schon in unserem sozialen Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben, dass Gerechtigkeit Liebe antönen lässt. Und wenn Gott, der absolut richtig ist, der vollkommen ist, gerecht ist, dann schließt das vollkommene Liebe und vollkommene Heiligkeit ein. Und diese Charakterart wird offenbart in der Botschaft des Evangeliums und wird hergestellt, wenn das Evangelium angenommen wird. Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, das Evangelium annimmt, dann kommt der Heilige Geist in sein Leben hinein, dann wird er umgewandelt und dann beginnt ein Leben der Verwandlung, der Charakterverwandlung, und dann wird er ein Mensch, der heilig ist und liebevoll ist, und somit wird er ein richtiger Mensch. Und richtiger Mensch heißt ein Mensch der Gerechtigkeit im biblischen Sinne. Also, das Thema des Römerbriefes ist, im Evangelium ist geoffenbart Gottes Art von Gerechtigkeit. Und was heißt das? Und hier kommen wir unserer Frage etwas näher. Was heißt das, wenn es heißt, im Evangelium ist geoffenbart Gerechtigkeit Gottes? Geoffenbart, Gerechtigkeit geoffenbart heißt natürlich einmal, dass, wie wir eben gesagt haben, wenn jemand das Evangelium annimmt, dann wird er verwandelt in seinem Leben und so offenbart sich hier Gerechtigkeit nach Gottes Art. Und so offenbart sich im Evangelium und in seiner Annahme Gottes Gerechtigkeit. Und das ist Pauli Wunsch, wenn er das Evangelium verkündet, dass Gottes Art von Gerechtigkeit unter Menschen sichtbar wird. Gott schenkt Gerechtigkeit, das heißt Heiligkeit und Liebe, einem Sünder und nur auf Glauben hin. Dieses hat er nun gesagt und ausgeführt in den ersten 8 Kapiteln. Er hat also sein Thema ausgeführt in diesem ersten Teil des Römerbriefs. Aber es liegt noch etwas anderes in diesem Thema, in Kapitel 1, und deshalb ist das Thema noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz besprochen. Nämlich ist im Evangelium geoffenbart nicht nur die Gerechtigkeit, die Gott vergibt, die er verschenkt, sondern seine eigene Gerechtigkeit. Im Evangelium sieht man, dass Gott gerecht ist, und das ist nicht immer leicht zu sehen. Besonders für einen Juden. Stellen wir uns vor, wenn Gott einem Sünder vergibt, ist das richtig? Finden wir das richtig, wenn ein Gericht einen Verbrecher freigehen lässt? Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Nun sagen wir, Jesus ist für uns gestorben, deshalb ist das richtig. Aber andere Menschen fragen, ist das dann richtig, dass ein Unschuldiger für Schuldige stirbt? Ist das eine richtige Art von Gerechtigkeit? Es entstehen hier Fragen. Besonders für einen Juden, der gewohnt ist, Gottes Forderungen zu hören und von dem erwartet wird, mit endlosen Vergewisserungen des Ernstes dieser Angelegenheit, dieser Forderung, dass Gott meint, was er sagt, und der ist also gewohnt, wirklich es ernst zu nehmen mit dem Nachkommen dieser Forderung Gottes. Und jetzt plötzlich will das gar nicht mehr so ernst genommen sein. Es entstehen hier sehr ernste Fragen, besonders für einen Juden, der nun im Gesetz gelebt hat, dem Gesetz, das Gott gegeben hat. Es erhebt sich also die Frage, ist das gerecht, wenn Gott Sünden vergibt, wenn er nur auf Glauben hin Gerechtigkeit einfach so schenkt? Ist Gott gerecht, wenn er Ungerechten nur auf Glauben hin gerecht macht? Wenn er nicht gerecht ist, wenn das nicht bewiesen werden kann, dass Gott gerecht ist, wenn er einem Sünder, einem Verbrecher nur auf Glauben hin Gerechtigkeit verschenkt, dann ist das keine Gerechtigkeit, die er geschenkt hat. Denn eine Gerechtigkeit, eine Vergebung von Schuld, die von einem ungerechten Richter kommt, ist keine Gerechtigkeit. Und also haben wir ein verkehrtes, falsches Heil bekommen, wenn es nicht von einem gerechten Gott gekommen ist. Wenn nicht, also dann ist das keine Gerechtigkeit, die Gott schenkt, wenn nicht der Gott, der sie schenkt, gerecht ist. Also, es bleibt noch eine Aufgabe für Paulus über. Um sein Evangelium auf feste Beine zu stellen, damit es auch standhalten kann in einer Welt, wo verschiedene Art von Menschen, allerlei Art von Menschen, denken und nicht denken, gekommen werden, schon jetzt da sind, während Paulus lebt, aber es werden noch Generationen von Menschen kommen. Und die Erkenntnis wird zunehmen, die Erkenntnis des Gesetzes wird zunehmen und Menschen werden auf allerlei Ideen kommen. Damit also das Evangelium bleibend feststehen kann in dieser Welt, muss er noch weitermachen im Römerbrief. Hat er noch eine Aufgabe vor sich. Und das ist nämlich, nachdem er gezeigt hat, wie Gott den Menschen rechtfertigt, muss Paulus jetzt Gott rechtfertigen. Der Gott, der rechtfertigt, muss selbst gerechtfertigt werden. Und das tut Paulus in Römer 9 bis 11. Manche Ausleger, wenn sie zu Kapitel 9 kommen, kommen gleich auf Israel zu sprechen und sagen, es bleibt noch übrig zu zeigen, wie sich das auf Israel auswirkt. Das stimmt, dass Paulus dieses tut. Aber das ist nicht sein Hauptanliegen. Sein Hauptanliegen ist ein Heil, das für alle Menschen ist, nicht nur für Israel, das hat er gezeigt in diesem Buch. Sein Hauptanliegen ist hier in Kapitel 9 bis 11, Gott zu rechtfertigen, der so ein großes Heil auf diese Art und Weise uns Menschen gibt. Und Theologen haben also dementsprechend die Kapitel 9 bis 11 mit dem Fremdwort Theodike, oder manchmal sagen wir es auch mit der alten Aussprache Theodice, bezeichnet. Wie kann nun Paulus am besten Gott rechtfertigen? Wie kann er nun zeigen, dass der Gott, der einem Sünder nur auf Glauben hin Gerechtigkeit schenkt, wie kann er dieses am besten tun? Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes kommt an dieser Stelle hauptsächlich vom Juden, der im Wort Gottes aufgewachsen ist. Der Heide, der Gott nicht kennt und sein Wort nicht kennt, der kennt auch nicht Gottes Art von Denken. Aber der Jude hat gelernt zu denken nach Gottes Denkweise in seiner Offenbarung. Und der stellt diese Frage. Er muss noch mehr Offenbarung bekommen, er muss noch mehr Auskunft bekommen. Denn aufgrund der Auskunft, die er hat, genügt das nicht, was Paulus hier sagt. Er kommt noch nicht zu Rande mit seinem Alten Testament anhand von Kapitel 1 bis 8. Er braucht noch mehr Neues Testament, wenn er wirklich ein zufriedener Nachfolger des Messias Israels sein will. Diesen Juden oder diesen Juden überführt Paulus am besten, wenn er auf Gottes Handeln vor den Augen der Menschen hinweist. Wenn er einen Griechen vor sich hätte, dann könnte er vielleicht mit der Logik kommen, mit der Philosophie, mit der Denkweise, wie wir geneigt sind zu denken als Menschen. Denn wir haben schon in uns eine Ahnung von dem, was richtig ist. Aber das genügt eigentlich nicht. Und der Jude fordert mehr. Der Jude fordert nicht nur Philosophie, der fordert Realität. Der Jude bleibt nicht beim Philosophie. Man hat dem Juden vielleicht vorgeworfen und das benachteiligt gesehen, dass die Juden nie Philosophen hervorgebracht haben. Aber dazu sind sie viel zu realistisch. Das ist nicht ein Minuspunkt, das ist ein Pluspunkt. Die Juden wollen Geschichte haben. Die Juden wollen die Praxis sehen. Die Juden wollen das Leben sehen, so wie es eigentlich ist. Das Leben gestaltet sich so und so. Wir haben Gesetzmäßigkeit im Leben. Es kommt Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Das ist die Gegebenheit, in der ich lebe. Menschen werden geboren, sie leben, sie sterben. Sie sind dann wieder gesund oder krank. Das ist mein Leben. Wir bleiben hier nicht in der Luft hängen und philosophieren lange. Wir brauchen etwas, das uns in der Mitte des Lebens trifft, das uns dort hilft. Und der Jude will jetzt in der Geschichte, in Zeit und in Raum und in der Materie, das sind die drei Bausteine des Universums und des Lebens, Zeit, Raum und Substanz, konkrete Substanz, Materie. Er will etwas, er will eine Antwort, die diese drei Dinge des Lebens berührt. Paulus sagt, gut, ich gebe dir eine Antwort. Ich gebe dir eine Antwort, die wird deine Zeit betreffen, die wird deinen Raum betreffen und die wird deine Substanz treffen. Und ich werde dir zeigen, dass der Gott, der im Himmel wohnt, noch diese Art und Weise in meinem Evangelium, das mir anvertraut ist, weiterzugeben in aller Welt, den Juden zuerst und auch den Griechen. Ich werde dir zeigen, dass dieser Gott gerecht ist. Und du kannst vollkommen zufriedenstellen mit deinem Alten Testament, alttestamentlichen Denken, übertreten zum Neuen Testament und diesem Jesus dir dein Leben und dein Denken geben. Du brauchst gar nicht zu denken, du hättest jetzt der Heiligen Schrift, deiner Heiligen Schrift widersprochen in dem Nachkommen meiner Forderung in meinem Evangelium. Gott ist gerecht. Der Gott, den ich predige, ist derselbe Gott, den du im Alten Testament kennengelernt hast. Das muss Paulus zeigen. Und das tut er, indem er jetzt auf Geschichte hinweist. Das ist eine andere Art von Argumentation, die wir oft gehört sind. Aber es ist eine sehr erfolgreiche Argumentation. Er weist auf Gottes Handeln in der Geschichte hin, auf Gottes Handeln vor den Augen aller Menschen, sodass alle Menschen sehen können, was Gott getan hat. Paulus sagt einmal zu Agrippa, diese Dinge sind nicht irgendwo in einem Winkel geschehen. Die sind vor den Augen von Menschen geschehen. Und Jesus Christus sagte selbst, als er verhört wurde von Kaiphas oder von den Behörden, was ich getan habe, habe ich vor allen Menschen getan. Was ich gesagt habe, habe ich vor allen Menschen gesagt. Wenn ihr wissen wollt, was meine Lehre ist, geht und fragt die Menschen. Verlasst euch doch auf das Zeugnis von denen, die mich gehört haben. Nehmt es doch nicht von mir an. Ich würde sowieso nur dasselbe sagen. Wenn ihr also wirklich checken wollt, wenn ihr wirklich kontrollieren wollt, dann müsst ihr doch die anderen fragen. Jesus hat also nicht nur in einer Ecke gesprochen, in einem Winkel, sondern vor Menschen. So tut es Gott selbst im Alten Testament. Wenn Gott Menschen überzeugen will, dann tut er dieses auch. Er tut es in Jesaja-Propheten. Kommt auf die Geschichte zu sprechen. Und So zitiert Paulus auch viel aus dem Alten Testament, aus der alttestamentlichen Schrift, wenn er den Juden zeigen will, dass Gott gerecht ist. Diesem entsprechend haben wir im Kapitel 9 Gottes Handeln in der Vergangenheit, in der Geschichte der Vergangenheit. In Kapitel 10 haben wir Gottes Handeln in der Gegenwart, das heißt in Pauli Gegenwart und auch in unserer Gegenwart immer noch. Aber in Kapitel 11 haben wir Gottes Handeln in der Zukunft. Und das ist auch Geschichte. Das heißt, geschehen. Aber es kommt noch. Das heißt, Paulus zeigt, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat, der Gott seines Evangeliums. Er zeigt, wie Gott in der, seiner Gegenwart handelt und wie er noch handeln wird. Paulus ist ein Prophet, nicht nur ein Geschichtler. Und er zeigt den Juden, wie es noch sein wird und tut dieses in Verbindung mit alttestamentlichen Propheten. Seine Prophetie widerspricht nicht alttestamentlicher Prophetie, sie führt sie einfach weiter. Also, Gottes Gerechtigkeit in der Geschichte dieser Welt. Das ist, was Paulus hier zeigt und das ist Praxis. Das ist praktikabel, das ist Leben. Und so merken wir, dass die Kapitel 9 bis 11, von denen wir oft geneigt sind zu denken, das sind die letzten theologischen Kapitel von Prädestination und so weiter, das sind eigentlich die praktischen Kapitel. Das sind Kapitel des Lebens, genau wie ab Kapitel 12 bis 16. Es handelt sich also im ganzen zweiten Teil des Römerbriefes um das Leben, so wie wir es hier auf Erden sehen, und so wie wir es selber zu gestalten haben. Alle 8 Kapitel im zweiten Teil sind also praktisch, das heißt geschichtsbezogen, im Großen sowie im Kleinen sind sie geschichtsbezogen. Die Kapitel 9 bis 11 und 12 bis 16 haben ein ähnliches Anliegen. Das heißt, die Kapitel 9 bis 11 haben ein ähnliches Anliegen wie die Kapitel 12 bis 16. So wie es in den Kapiteln 9 bis 11 notwendig ist, zu sehen, dass Gott gerecht ist, damit auch seine Botschaft geglaubt werden kann. Denn wenn man nicht weiß, dass Gott gerecht ist, dann kann man auch keine Botschaft von ihm abnehmen. Es ist also notwendig, in 9 bis 11 zu sehen, dass Gott gerecht ist, damit seine Botschaft in 1 bis 8 glaubwürdig wird. So ist es auch notwendig für uns, nach den Kapiteln 12 bis 16 zu leben, damit es gezeigt werden kann, dass wir gerecht sind, damit, wenn wir das Evangelium in den Mund nehmen, auch unser Zeugnis glaubwürdig wird. Das Anliegen ist also dasselbe. In beiden Fällen muss Gerechtigkeit von Charakter herausgestellt werden, damit das Evangelium angenommen werden kann und geglaubt werden kann. Zuerst, wenn Gott es verkünden lässt, und dann, wenn wir es weiter sagen. Man kann Pauli Anliegen noch anders ausdrücken. Der Jude kann denken, durch die Botschaft von Paulus wird mit dem ganzen Alten Testament aufgeräumt, wird das erwählte Gottesvolk abgewertet, ja sogar abgesetzt. Denn, stellen wir uns einmal vor, was der Jude denkt, der denkt es auch bis heute noch, wenn man jüdische Artikel liest. Einmal denkt der Jude, wenn die Gerechtigkeit Gottes, die er ausspricht, wenn er Menschen rechtfertigt, und diese Gerechtigkeit macht er allen zugänglich, stellt er allen zur Verfügung, er ist bereit, jedem Menschen auf der Welt zu vergeben. Wenn es also noch andere Menschen gibt, außerhalb von Israel, die zu Gottes Volk werden, die durch Vergebung ihrer Sünde hineintreten können in seine Familie, dann ist ja die Exklusivität des Judenvolkes nicht mehr gewahrt. Aber das war doch die Botschaft des Alten Testaments. Wir sind Schafe seiner Herde, Psalm 100. Wir sind das erwählte Volk. Was wird dann von all den Aussprüchen von, durch Mose? 2. Mose 19. Das heilige Volk, das Volk des Priestertums und so weiter. Das königliche Volk. Ihr seid das Volk, das von Gott geliebt wird, 5. Mose, sagt Mose.
Was wird dann von der Heiligen Schrift? Ja, was wird dann von der Verheißung Gottes? Wenn Gott durch all die Propheten verheißen hat, Israel wird noch einmal im messianischen Zeitalter das Volk sein. Und dann werden Segnungen verheißen für Israel, für Israel, für Israel. Und die Sonderstellung Israels wird doch hier und dort durch das ganze Testament durch und unterstrichen, herausgestellt. Jude sagt, bitte Paulus, wenn du ein zweites Volk auftreten lässt, dann negierst du die ganze Botschaft des Alten Testamentes, ja, du negierst dein eigenes Volk. Ich komme nicht mit, sagt er. Paulus muss jetzt dieser Herausforderung gerecht werden. Er muss jetzt zeigen, wie sein Evangelium im Einklang steht mit der Botschaft des Alten Testamentes. Und der Jude, der gewohnt ist, zweitens, auf Werke zu sehen, von dem Werke verlangt wurden, von dem Handlung verlangt wurde, nicht nur Glauben, von dem verlangt wurde, dass er das Gesetz einhalten sollte, dass er in der Tat ein Opfer bringen sollte, und das Opfer musste sichtbar sein. Es musste also kontrolliert werden, ob er wirklich Gott liebt oder nicht. Das konnte man nicht einfach so im Herzen tun und dann fertig. Der Jude ist erzogen worden, Realität hervorzubringen. Werke. Und wenn jetzt Paulus mit einmal sagt, Gott hätte gesagt, er braucht keine Werke. Ja, wie ist das denn? Wird dann der Jude zum Sünder dadurch, dass seine Werke jetzt nichts sind? Hat er da immer das Falsche getan? Jetzt plötzlich sagt Paulus, Gott ist ein anderer Gott, der will keine Opfer haben, der will keine Werke haben, der will keine Beweise, das kann man alles so im Versteck machen. Man kann also geistig glauben, man kann geistig lieben und so weiter. Ja, Paulus geht weiter, der Sünder, der nie etwas getan hat, der immer nur Gott Schlechtes gezeigt hat, der Verbrecher, der Hund, der Heide, der wird jetzt auf seine Stufe gestellt. Der braucht nichts zu tun. Ja, der kann mit all seinen Verbrechen kommen und ihm wird vergeben. Und das ist die Gerechtigkeit. Dadurch wird das ganze Gesetz aufgehoben, es wird zunichte gemacht, es wird beschimpft. Ja, das muss Gottes Lästerung sein. Paulus sagt, Moment einmal, haben Sie das Gesetz gehalten? Mein Bruder Jude, haben Sie denn wirklich alle Opfer gebracht? Sie sind zwar erwählt, das lasse ich stehen. Kapitel 9. Ich sage zunächst einmal ja, du bist ein erwähltes Volk. Und das wird durch mein Evangelium nicht aufgehoben. Nun, da atmet schon immer der Jude auf, nicht wahr? Also doch erwählt, ja, es gibt zwei erwählte Völker. Aha, so. Nun, nicht ganz richtig, aber schön, wir sind wenigstens erwählt. Kapitel 9, Schlag auf Schlag geht Paulus in die Heilige Schrift zurück, des Alten Testamentes zurück. Und sagt, der Israelit ist ein Erwählter, der hat eine Sonderstellung. Gut, der Jude ist zufriedengestellt. Kapitel 10, jetzt kommt es anders. Der Jude ist nicht nur erwählt, er ist verworfen. Da zeigt Paulus, der Jude hat nicht das Gesetz gehalten. Er hat es schon in Kapitel 2 und 3 gesagt. Jetzt sagt er das noch einmal, das sind harte Worte. Aber der Jude muss einsehen, dass Paulus Recht hat. Und so wie Petrus einmal sagte, wir müssen genauso gerechtfertigt werden, wie die aus den Heiden. Das hat Petrus erkannt. Und somit zeigt Paulus, dass Gott gerecht ist, wenn er einem Heiden Vergebung schenkt. Denn der Jude, dem er sie schenkt, ist zum Heiden geworden. Der Jude, der Vergebung bekommt, der Jude, der erwartet, dass Gott für ihn da ist, der bekommt die Gnade und die Güte Gottes auch nur durch Vergebung. Es ist nichts Neues, wenn Gott den Heiligen vergeben hat. Also, wenn du das Gesetz nicht gehalten hast, bist du ein verworfenes Volk. Kapitel 10, Israel ist verworfen. Kapitel 11, Israel ist wiederhergestellt. Paulus zeigt also, wie Gott mit Israel umgeht in der Geschichte. Und so muss Israel erkennen, das Evangelium, das Paulus predigt, der Gott, nicht um sie, der Gott, der mit Israel umgeht, das ist ein gerechter Gott. Und Paulus zeigt also, dass Gott im Evangelium genau so vorgeht, wie er in dem Umgang mit Israel, in Seiten der Geschichte Israels, vorgegangen ist. Paulus spricht aber nicht nur zu Juden. Paulus spricht auch die Heiden an. Auch die Heiden müssen wissen, wo sie dran sind beim Evangelium. Das heißt also, die heiligen Christen, wir Christen aus den Heiden, brauchen auch Kapitel 9 bis 11, nicht nur die Juden. Wir Christen aus den Heiden müssen wissen, dass der Gott, der uns sich für ihn selbst auserwählt hat, dass er dadurch mit Israel keinen Ehebruch begangen hat, wenn er ein zweites Weib angenommen hat. Denn das erste Weib, die erste Frau, ist gestorben, Kapitel 7, mit Christus. Und wenn jetzt Paulus, wenn jetzt Gott noch ein Volk erwählt hat, dann in einem gewissen Sinne anstelle des ersten, aber es schließt jetzt alle Menschen ein, die auf dieselbe Art und Weise gerecht werden. Das müssen wir erkennen, dass Gott hier ein Volk vor sich hat, wenn er auch zwei Völker vor sich hat. Wir brauchen also Kapitel 11, wo wir das Bild der Wurzel des Stammes haben und dann die Äste. Das Bild brauchen wir, damit wir unser Verhältnis zu Israel erkennen. Wir müssen also unser Verhältnis zu Gott verstehen, nicht das Verhältnis des Gottes zu Israel. Und wir müssen unser Verhältnis zu Israel verstehen, dem gläubigen Israel und dem ungläubigen Israel gegenüber. Dazu brauchen wir Heiligen Christen Kapitel 9 bis 11. Und noch allgemeiner formuliert, und hiermit komme ich zum Schluss, die Kapitel 9 zeigt uns Gottes Freiheit gegenüber allen Menschen in seinem Handeln vor allen Menschen. Gottes Freiheit in seinem Handeln allen Menschen gegenüber. Gott kann man nicht billigen. Niemand von uns kann sagen zu Gott, du musst so und so. Das zeigt Paulus in Kapitel 9, ob Jude oder Heide. Kapitel 10. In Kapitel 10 zeigt Paulus, dass wir Verantwortung haben. Wir haben eine gewisse Freiheit, einen Spielraum, in dem wir Entscheidungen zu haben, die Entscheidungen zu treffen haben, die werden uns nicht abgenommen. Wenn wir sagen, Gott ist souverän, dann müssen wir auf der anderen Seite sagen, der Mensch hat Verantwortung. Der Mensch ist ein Wesen, das zu entscheiden hat. Es lebt nicht nur mit dem Gesetz. Und Kapitel 11 zeigt uns das Ende, zu dem die Freiheit Gottes in seiner Entscheidung und die Verantwortung des Menschen in seiner Entscheidung führen. Wozu diese zwei führen. Paulus ist eine schwierige Aufgabe gestellt worden. Und er macht es sich auch nicht einfach, diese Aufgabe zu erfüllen. Er hat es uns auch nicht einfach gemacht, allzu einfach, seine Aufgabe zu verstehen. Wir verstehen nicht immer leicht, was Paulus hier in Kapitel 9 bis 11 sagt. Aber zunächst stellt er sich Israel. Und damit will ich dann Fortsetzung machen das nächste Mal. Dann wollen wir mit dem Text selbst beginnen. So viel zu der Einladung zu diesen drei Kapiteln. Sie sind herrliches Wort Gottes. Wort Gottes, das uns ihn selbst in seinem Charakter zeigt. Hier haben wir Worte wie die, die uns Gott selbst sehen lassen wie in einem Bild. Andere Texte sind ganz besonders das erste Kapitel im Hebräerbrief und andere Stellen. Wir schauen uns gern diese Stellen an, wo wir Jesus sehen oder wo wir Gott charakterisiert sehen. Lesen wir diese Kapitel gern und lassen wir sie uns zur Anbetung führen, wie sie Paulus in die Anbetung führte, aber auch in die Verantwortung für unsere Mitmenschen, wie er es zeigt in diesem Kapitel. Wir neigen uns auch zum Gebet.
Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Und wir bitten dich um Vergebung, dass wir es oft nicht ernst nehmen und dich nicht ernst nehmen. Wir danken dir, Herr, dass wir darin sehen, wie du dich selbst ernst nimmst und wie du auch uns ernst nimmst. Und wir bitten dich, Herr, dass wir dir unsere Treue bewahren dürfen. Du wirst uns treu bleiben und darauf beten wir dich an. Amen. Thank you.